erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Der Winter ist wieder da, auch in Deutschland. Zugegeben, ich mag ihn nicht. In der Stadt mit seinem Schneematsch und all den Behinderungen. Das freut die touristische Industrie, weil sie natürlich eine große Angebotspalette für meinen Fluchtreflex und Sehnsucht nach Wärme und Sand hat. Ich mag den Winter auf dem Land, möglichst abseits der Skizentren, weil ich auf Brettern völlig unbeholfen mich anstelle, wegen der Schneeromantik und der guten Luft. Auch das freut natürlich die touristische Industrie, weil bei erdgebundenen Zielen Winter mit Schnee Voraussetzung ist für gute Geschäfte. Alles klar, also möchte man meinen, und trotzdem macht sich Sorge breit in den Führungsetagen der Reisebranche. Allen Beschwichtigungen zum Trotz und auch allen guten Aussichten, wie in der gerade veröffentlichten Reiseanalyse dokumentiert, die ja auch Thema dieser Sendung ist. Der Urlauber ist zurzeit träge bei der Reisebuchung. Es liegt da nicht an den Preisen, der eigenen wirtschaftlichen Situation oder des fehlenden lockenden Angebots. Exogene Faktoren, wie es so technokratisch heißt, hemmen gerade die sich in konkreter Buchung manifestierende Reiselust. Und das ist das Problem. Denn traditionell wird gleich zu Beginn des Reisejahres und rund um Weihnachten gut gebucht. Vor allem von Familien, die die frühen Angebote nutzen wollen und teilweise müssen. Fürs Ferienbudget ist jetzt vornehmlich Zurückhaltung zu spüren. Wir brauchen jetzt hier nicht aufzuzählen, welche Nachrichten in den letzten Monaten nicht gerade ermunternd waren für das Reisen. Und es sind eben nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen aus dem nordafrikanischen Raum, die nicht zur Ruhe kommen. Die Türkei zum Beispiel präsentiert sich instabiler denn je. Und auch die Anschläge, vor allem in Istanbul und Paris, haben eine neue Dimension der Angst heraufbeschworen. Das bisher relativ unbeeindruckte Segment des Kurzurlaubs, der in der Regel ein Städtetrip ist und bei dem man gut gemeinten Ratschlägen des Auswärtigen Amtes, Menschenansammlungen zu vermeiden, kaum nachkommen kann. Denn gerade deshalb fährt man ja in die Städte, um die Sehenswürdigkeiten und das pralle Leben zu genießen. Kurz, trotz des dicken Fells, das sich die Urlauber mittlerweile zugelegt haben in puncto Krisengebiete, ist es zurzeit eher Wunschdenken der Touristiker, dass sich alles schon wieder schnell beruhigt und die Sommersaison unbeschadet sich noch entwickelt. Und da ist noch ein anderes Hindernis, das sich wie Gift einschleicht in die Urlaubsplanung. Die Flüchtlingskrise, die täglichen beunruhigenden Nachrichten über die vielen ankommenden Menschen und die Konfliktpotenziale, die sich in den Zielgemeinden entwickeln. Das Fremdeln vieler mit ihnen fremden Verhaltensweisen, die am Urlaubsort vielleicht noch als Folklore gemocht, aber vor dem heimischen Gartenzaun als Störung des deutschen Lebensalltags empfunden werden. Und ich rede jetzt nicht über die Vorkommnisse der Silvesternacht. Die immer mehr zur polizeilich bestätigten Erkenntnis gewordene Kriminalität maghrebinischer Flüchtlinge, die zwar weniger brutal vorgehen als lange Jahre die berüchtigten Balkanbanden, aber viel massiver und unbekümmerter in der Öffentlichkeit. Wenn man dann noch die europäischen Verwerfungen hinzunimmt, die fast schon feindselige Stimmung gegen Deutschland, vor allem aus den östlichen Mitgliedsländern, und die Ablehnung Deutschland bei der Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge zu helfen, dann ergibt sich eine Gemütslage, die viele Reiseziele als problematisch einstuft. Das sind interessanterweise alles so diffuse Faktoren, die sich gerade zusammenbrauen und mittelfristig zum Problem werden können. Und was tut die touristische Industrie? Ja, momentan noch nichts. Prinzip Hoffnung. Dabei wäre es jetzt allerhöchste Zeit, gemeinsam mit den Zielländern, also den touristischen Zielländern, in der Werbung massiv umzuschalten. Weg von den beliebig sich aneinanderreihenden Postkartenmotiven hin zur emotionalen Gastfreundschaft, die man fast überall auf der Welt noch erlebt. Momente, die wieder die Freude betonen, die man haben kann beim Entdecken anderer Mentalitäten und von denen die Urlauber vielleicht, hoffentlich, zehren, wenn sie wieder in den Alltag zurückkommen. Auch die Reisebüros könnten Aktionen veranstalten für Begegnungen daheim. Und wenn es nur das gemeinsame Kochen und Feiern ist. All das sind wahrscheinlich fromme Wünsche, weil es kaum eine Branche gibt, die unkreativer ihre Produkte bewirbt wie die touristische. Und ein Schulterschluss mit trägen NTOs, also nationalen Organisationen der Zielländer, die meist intellektuell schon bei der normalen touristischen Werbung überfordert sind, erscheint auch illusorisch. Aber so sehr toter Mann spielen, wie die Branche zurzeit tut, ist eben nicht mehr als das Pfeifen im dunklen Wald und die Hoffnung auf ruhigere Zeiten. Im Reiseradio vertiefen wir heute die Erkenntnisse der Reiseanalyse der FOR, deren erste Fassung gerade in Stuttgart bei der CMT präsentiert wurde. Auf Grundlage der erhobenen Daten aus dem vergangenen Jahr wagen die Tourismusforscher rund um Martin Lohmann Trendaussagen zum aktuellen Zeitraum. Und vorweg gesagt, auf dieser Basis sieht es erst einmal nicht schlecht aus für die Branche in 2016. Die harten Fakten zumindest stimmen. Es gibt noch eine Lust am Reisen, die auf der Werteskala der Wünsche sehr weit oben angesiedelt ist. Es gibt die objektiv gute wirtschaftliche Lage für den Einzelnen, der das Geld hat für den Urlaub. Und es gibt das schon angesprochene dickere Fell der Reisenden, die sich von Krisen nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht bringen lassen, anders als vielleicht noch vor 15, 20 Jahren. Ich werde in der Sendung gleich mit Martin Lohmann versuchen, die statistischen Erkenntnisse etwas ausführlicher zu erläutern, als es nackte Charts und Fakten können. Der zweite Schwerpunkt der Sendung dreht sich um Konsul Horst Rahe. Der pfiffige Unternehmer aus Hamburg, in touristischen Kreisen natürlich bekannt wie ein bunter Hund, vor allem seine Produkte, ist wahrscheinlich der innovativste Kopf, den die Reisebranche seit Jahrzehnten hat. AIDA hat er entwickelt, Arosa und jetzt auch noch Aya. Drei erfolgreiche Konzepte, die den deutschen Tourismus ziemlich durcheinandergewirbelt haben. Die Mitglieder der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, also der VDRJ, deren Ehrenpräsident ich sein darf, haben auf ihrer letzten Hauptversammlung nach großer Diskussion Horst Rahe für seine besonderen Verdienste um den Tourismus, dem Kolumbus-Ehrenpreis 2016, zuerkannt. Verliehen wurde er jetzt auf der CMT in Stuttgart. Und warum es eine gute Entscheidung war, werden Sie sicher auch gleich erfühlen im munteren Gespräch, das mein Kollege Holger Wetzel mit dem Preisträger kurz vor der Überreichung des Bronzerades führen konnte. Das sind also die Themen dieser Sendung. Der 200. übrigens, ich habe sie jetzt nicht nachgezählt, aber so knapp 1000 Gespräche dürften schon zusammengekommen sein. Interviews, die Sie in dieser Ausführlichkeit und Offenheit nirgendwo sonst finden in den touristischen Medien. Und im Originalton, inhaltlich ungeschnitten. Und für Sie kostenlos. Schön, dass Sie das Angebot wieder wahrnehmen.
Thank you.
Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Dieser Grundsatz könnte auch an der Wand der Tourismusforscher der FUR stehen, wenn sie wieder ihr umfangreiches Zahlenmaterial ordnen, das sie vor allem durch große Befragungen sammeln konnten. Die Deutschen reisen seit Jahren weltmeisterlich, wenn auch seit kurzem ohne Titel, der etwas fragwürdig an die Chinesen ging, wegen Macau. Die Präferenz der Zielgebiete mag sich leicht verändern, aber im Gesamten ist der Markt stabil mit leichtem Trend nach oben. Für Martin Lohmann, der die Analyse präsentiert, ist es daher nicht ein leichtes Geschäft, sie so aufzubereiten, dass sich daraus eine beachtenswerte Schlagzeile formulieren ließe. Gerade wurden die ersten Ergebnisse traditionell auf der CMT in Stuttgart vorgestellt, bevor es dann das Gesamtbild mit mehreren Facetten auf der ITB in Berlin geben wird. Per Telefon sprach ich nun mit Martin Lohmann, ob Prognosen angesichts der Nachrichtenlage überhaupt noch möglich sind.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Ja, lieber Martin Lohmann, wie schön könnten Prognosen doch sein, wenn sich nach ihnen alles, einfrieren ließe, was es so an externen Einflüssen gibt und die für Unordnung sorgen könnten. Die Reiseanalyse seit Jahren, die größte Prognose über das Urlaubsverhalten der Deutschen. Als Sie jetzt so mit der PowerPoint-Präsentation nach Stuttgart zur CMT gefahren sind, waren Sie da eigentlich sehr verunsichert, dass der Anschlag von Istanbul auch als Symbol die Vorhersagen von Ihnen jetzt doch negativ beeinflussen könnte?
Nein, wir verstehen das nämlich gar nicht als Prognose, und das ist eine wichtige Erläuterung vorweg. Was wir an Stimmung erheben, was wir an Absichten und Interessen feststellen, sind aktuelle Bedingungen, von denen wir uns hüten würden zu behaupten, sie werden jetzt tatsächlich so eintreffen. Wenn wir also zum Beispiel hier in Stuttgart jetzt ein wachsendes Interesse für Caravaning diagnostizieren, dann behaupten wir nicht, dass tatsächlich in diesem Jahr mehr Caravans gekauft werden oder mehr Leute diese Art von Urlaubsform machen.
Ja, aber das erwarten doch die Leute von Ihnen, vor allen Dingen die hinter den Kulissen, die Ihnen Millionen Euro geben für Ihre Analyse. Die wollen doch wissen, ob sie besser verkaufen können.
Auf die Millionen Euro warten wir noch. So hoch ist der Wert dieser Ware offensichtlich nicht. Vielleicht auch angemessenerweise, denn wir können also nur die aktuellen Bedingungen beschreiben, die in dem Fall dann eben günstig sind, wie für das Reisen 2016 insgesamt eben auch. Aber wir können daraus nicht schließen, weil wir eben nicht in die Zukunft gucken können, was tatsächlich passieren wird. Das gut. Würde man aber von einer Prognose erwarten können.
Na gut, also dann tun wir nicht uns an dem Wort Prognose hier festbeißen, aber aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung, wie Urlauber doch ticken und wie sie auf Geschichten reagieren, was glauben Sie, könnte Istanbul auslösen?
Also wenn es jetzt bei diesem einen Anschlag bleibt, wenn die Branche und die Politik in der Türkei darauf angemessen und vorsichtig reagieren, wird es überhaupt keinen Einfluss auf die Reisetätigkeit der Deutschen 2016 haben.
Würden Sie vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagen könnte, die Deutschen, die haben jetzt ein dickeres Fell, das, was vor Jahren vielleicht noch für Verstörung, für lange Verstörung gesorgt hätte, das wird jetzt schneller weggesteckt?
Also tatsächlich sind wir mittlerweile gewohnt, Urlaubsreiseentscheidungen unter Krisenbedingungen zu treffen. In den letzten Jahren war eigentlich immer irgendetwas, was eine besondere Rolle spielen sollte und dann tatsächlich nicht hat spielen können. Außerdem gilt, dass für das Urlaubsreiseverhalten es so viele verschiedene Einflussfaktoren gibt, also persönliche wie Motivation, gesundheitlicher Zustand, wirtschaftliche Lage, gesellschaftliche, wirtschaftliche und solche Rahmenbedingungen wie jetzt Krieg und Terror oder andere Konflikte in der Welt, dass ein einzelner dieser Faktoren relativ machtlos ist.
Nun haben wir es aber leider in den letzten Wochen ja nicht mit Einzelfaktoren zu tun, sondern eigentlich seit Ende des Jahres verschrecken sehr viele Meldungen, gerade Familien, vermute ich mal. Also wenn man mit Kind und Kegel unterwegs ist, ist man vielleicht noch sensibler. Und wir haben ja gerade jetzt eigentlich die Hauptbuchungsphase, also da, wo die Veranstalter zumindest sagen, das ist die Phase, da müssen die Buchungen geschrieben werden, weil das kannst du nicht mehr aufholen im Laufe des Jahres.
Ja, das wird ja auch von der Veranstalterseite durchaus berichtet, dass die Buchungen im November und Dezember eher schleppend oder unterhalb der Erwartungen verlaufen sind. Und das kann natürlich auch ein Ergebnis sein der vielen scheußlichen Dinge, die im Laufe des Jahres 2015 passiert sind, auch vor allen Dingen im letzten Quartal, dass es dann eine gewisse Zurückhaltung im Moment bestimmter Gruppen gibt. Man hofft natürlich auch auf einen Buchungsaufschwung im Laufe des Januars, wenn dann die zurückgestellten Buchungen dann doch noch getätigt werden. Ja. Unsere Zahlen weisen jedenfalls darauf hin, dass die Deutschen insgesamt sich ihre Urlaubslaune nicht haben vermiesen lassen.
Gut, also gehen wir jetzt mal auf die Reiseanalyse eben direkt zu, auf das Allgemeine. Da sieht es ja für die touristische Industrie, ist es jetzt schon angeklungen, gar nicht so schlecht aus. Für 2016 ein ansehnliches Plus erwarten Sie durch alle Segmente hindurch.
Ja, ein ansehnliches Plus ist natürlich immer die Frage, wie da die Erwartungen sind. Also ein geringes Wachstum würde ich das eher formulieren.
Gut, für die Reisebranche ist das dann schon ein ansehnliches Plus.
Ja, andererseits ist die Reisebranche recht erfolgverwöhnt. Also diese über Jahre kontinuierlich und leicht wachsende Nachfrage oder nach leicht wachsende Umsätze ist eine Entwicklung, nach denen man würde sich in anderen Branchen, würden sich die Finger danach lecken, wenn das möglich wäre. Also da ist es schon eine sehr angenehme Nachfragesituation. Und unsere Zahlen weisen darauf hin, dass für das Jahr 2016 zumindest bei den Ausgaben wieder ein Wachstum erwartet werden kann. Bei der Zahl der Reisen ein vielleicht leichtes Wachstum, aber ich würde da maximal von Stabilität sprechen.
Sie prognostizieren ja noch ein paar Menschen mehr, die sich von Veranstaltern durch die Welt schicken lassen, etwa 2% plus, haben Sie eben da gesagt. Der Umsatz, der soll allerdings doppelt so stark steigen. Liegt das daran, dass wir jetzt mehr Geld ausgeben für die Ferien oder zum Beispiel ja auch, weil die Deutschen ein Volk der Kreuzfahrtgäste geworden sind oder weil es uns doch mehr in exotische Gefilde zieht?
Beides spielt dabei sicher eine Rolle. Also einerseits gibt es eine Neigung, in irgendeiner Form höherwertigen Urlaub zu machen. Also bei der Hotelkategorie eins draufzulegen, eine Kreuzfahrt zu machen oder ein weiter entferntes Ziel aufzusuchen. Aber das würde auch für den Deutschlandurlaub gelten, dass hier die Ausgabebereitschaft für gute Produkte höher ist als in der Vergangenheit. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, hängt aber auch natürlich damit zusammen, dass die Anbieter solcher hochpreisigen Produkte in vielen Fällen ihre Preise gesenkt haben, sodass das aus der Kundensicht eine höhere Ausgabe ist und etwas Luxus, den man sich früher nicht gegönnt hat, ist aus der Anbieterperspektive häufig ein Schnäppchen, wo man dann eine Kreuzfahrt anbietet zu einem Preis, bei dem man eigentlich nicht mehr ganz wohl sein könnte.
Gibt es eigentlich also Zahlen, was wir uns das Reisen kosten lassen?
Also pro Urlaubsreise geben wir in der Regel über 900 Euro aus. Das ist schon eine ganze Menge.
Und so aufs ganze Volk bezogen, glaube ich, waren das so 69 Milliarden, habe ich das richtig
gelesen? Im vergangenen Jahr rechnen wir also mit vorläufigen Daten mit 69 Milliarden Euro Ausgaben für Urlaubsreisen. Hinzu kommt noch wie für andere Reisen, also Kurzreisen, Geschäftsreisen und so weiter.
Genau, also das heißt, das ist ja auch ein ganz wichtiges Segment, Geschäftsreisen, Kurztrips, Familientreffen. Und da gelingt es uns nicht wieder, den Titel Reiseweltmeister zurückzuerobern von den Chinesen?
Nein, das sieht momentan nicht so aus. Da sind wir einfach rein vom Umfang der Nachfrage her, vom Volumen des Volkes sozusagen in der schlechteren Position gegenüber 1 Milliarde Chinesen. werden wir das nicht schaffen. Andererseits ist für den chinesischen Markt, also deren Auslandsreisen, zu konstatieren, dass dessen kurzfristige Zukunft angesichts der wirtschaftlichen Wachstumsschwäche, die es dort gibt, auch nicht so rosig ausschaut. Aber dass wir diesen Titel sozusagen zurückerobern, ist im Moment eher sehr unwahrscheinlich. Und man darf da aber auch jetzt nicht neidisch drauf gucken. So wertvoll war er sowieso nicht. Und die Ausgaben, die die Chinesen getätigt haben, flossen ja im Wesentlichen nach Macau.
Genau.
Was man aus weiterer Perspektive wahrscheinlich gar nicht als Auslandsreise betrachten würde.
Außerdem.
Also ein statistischer Effekt. Als
genau. Außerdem ist es ja auch viel wichtiger, was die Deutschen im Land ausgeben. Und der Deutschland-Tourismus, der boomt ja wie nie. Immer noch mit Abstand das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Egal, wie man das nun zählt und ab wie vielen Betten, aber die halbe Milliarde Übernachtungen, die ist nicht mehr fern, nicht wahr?
Ja, das ist, steht zu erwarten, wobei dabei eine wichtige Rolle auch die Gäste aus dem Ausland spielen, die nach Deutschland kommen. Dieses Segment ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen, also schneller gewachsen als die Inlandsnachfrage, auch wenn die Inlandsnachfrage viel größer ist. Aber so gesehen ist Deutschland wirklich im internationalen Tourismus eine sehr, sehr wichtige Destination.
Hat die Reiseanalyse eigentlich auch Motive erfragen können, warum Deutschland trotz des Wetterrisikos so unangefochten an der Spitze bleibt?
Also das stammt jetzt nicht aus unseren aktuellen Untersuchungen, wo wir immer nur wesentliche Eckdaten erheben können, damit wir zum Jahresbeginn so etwas überhaupt berichten können. Aber wir haben natürlich nicht zuletzt in der Trendstudie, die wir im vorvergangenen Jahr neu herausgegeben haben, untersucht, wie diese eher langfristigen Entwicklungen, die wachsende Beliebtheit Deutschlands gehört zu einer langfristigen Entwicklung, das ist keine kurzfristige, wie die denn unterfüttert werden kann. Und da sehen wir, dass einerseits die Beliebtheit deutscher Urlaubsziele, jetzt ziemlich egal, wo sie liegen, aber besonders stark für Küsten und Berge, Jahr für Jahr wächst, also immer mehr Deutsche bekunden, dass sie daran Interesse hätten, dort einen Urlaub zu verbringen. Wir erheben auch die Motive für Urlaub insgesamt, die eigentlich immer so sind, dass sie keine spezifische Ortsbedingungen verlangen. Also wir haben Motive wie zur Ruhe kommen, mit den Partnern zusammen sein, in die Natur kommen, ausspannen, Herr seiner Zeit sein. Und das kann man natürlich überall in der Welt. Und wenn es der deutschen Tourismusindustrie gelingt, attraktive Angebote zu machen, die Unterkünfte zu verbessern und kundennäher zu sein, dann wirkt das eben auch.
Könnte man auf der anderen Seite auch sagen, das Unsicherheitsgefühl, das den Tourismus seit Jahren begleitet, könnte auch eine Ursache sein, dass man lieber nahe der Heimat bleibt?
Wie das bei jedem Konjunktiv ist, das kann man nicht ausschließen. Es ist aber doch relativ unwahrscheinlich. Wir treffen Sicherheit ist sicher ein wichtiger Aspekt, der, wenn sie nicht gegeben ist, also man sich darüber Sorgen machen muss, zum Ausschluss von Reisezielen führen können. Dass aber jemand irgendwo hinfährt, nur weil es dort sicher ist, das würde nicht reichen. Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel nach 9/11 oder anderen Krisen in den letzten 30 Jahren immer wieder Destinationen, die so klammheimlich sich ein bisschen gefreut haben und gesagt haben, wir kriegen jetzt ja mehr Nachfrage, weil wir so schön sicher sind. Das hat nie geklappt.
Okay, ist interessant. Also der auch von Ihnen sehr geschätzte Professor Karl Born meinte gar nicht bissig in der letzten Reiseradiosendung bei unserer Jahresvorschau, er glaube gar nicht mal, dass konkrete Krisen, also auch solche Unruhen oder Terror oder sonstiges ausschlaggebend seien für die Entwicklung in diesem Jahr, sondern das Flüchtlingsthema in all seinen Facetten und Problemen viel stärker Reiseentscheidungen beeinflussen könnte. Würden Sie dem zustimmen?
Darüber muss ich ein bisschen nachdenken. ich sehe da verschiedene Aspekte drin. Also wenn es aufgrund des starken Flüchtlingszustroms in Deutschland zu einer Veränderung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland käme, oder zu einer in irgendwie geänderten Weltsicht der Deutschen, dann könnte das eine Rolle spielen. Aber das kann ich mir so kurzfristig eigentlich kaum vorstellen. Und alle wirtschaftlichen Daten, die wir für 2015 haben, zeigen eher, dass begleiten mit dem Flüchtlingszustrom wirtschaftlich erstmal nichts passiert ist. Also nein ist die Antwort. Nein, okay. Ich teile das nicht.
Gut, wir werden es am Ende des Jahres aufdröseln, wer denn da recht hatte.
Wir hatten aber, das würde ich gerne noch unterbringen, auf der Pressekonferenz jetzt hier in der CNT, eine neue Facette hinzugebracht, nämlich die Urlaubsreisen der Migranten, also diejenigen, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen sind, die nicht deutsche Staatsbürger sind, sondern als Ausländer hier ihre Heimat gefunden haben, und sei es auch nur vorübergehend. Und deren Nachfrage ist eine erhebliche Stütze für die Urlaubsreisenachfrage aus Deutschland. Also von den 70 Millionen Urlaubsreisen, die jedes Jahr gemacht werden, gehen knapp 8,5% auf das Konto dieser Ausländer, höher als ihr Bevölkerungsanteil ist. Sie reisen also mehr als die Deutschen selbst. Und längst nicht nur in ihr Heimatland. Das vierte Ziel in der Hitparade ihrer Urlaubsziele ist Deutschland selbst. Ach. Also viele nutzen den Urlaub, um ihre temporäre neue Heimat zu erkunden. Und ich denke, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass in diesem ja wichtigen Lebensbereich der Urlaubsreisen die ausländischen Mitbürger in gewisser Weise integriert sind und das mitmachen, was die Deutschen auch machen.
Wir haben uns in dieser Sendung viele Gedanken darüber gemacht, inwieweit bei so einem weichen Thema wie Tourismus überhaupt Prognosen möglich sind darüber, wie er sich entwickeln wird und ob Trends, die heute in Konferenzen und mit Unterstützung von soziologischer Clusterung quasi unter Laborbedingungen entwickelt werden, hinterher auch Chancen haben beim realen Kunden. Mein Kollege Rolf Nöckel hat spaßeshalber auch mal in die Glaskugel geschaut. Hier seine Erkenntnisse.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Wird die Hitze auf Mallorca in 20 Jahren unerträglich? Haben immer mehr Deutsche künftig das Geld, Luxusreisen in die Südsee zu zahlen? Oder haben viele andererseits kaum noch die finanziellen Mittel für eine Wochenendtour ins Sauerland? Fragen über Fragen stellen sich Urlaubern und Reiseveranstaltern. Sicher ist nur, Reisen wird sich in Zukunft verändern. Immer mehr Buchungen online, das Altern und das Auseinanderdriften der Gesellschaft. Angst vor Terror und Klimawandel, die wachsende Zahl von Patchwork-Familien. Viele Faktoren sorgen dafür, dass sich Urlauber zunehmend unberechenbarer verhalten. Auch welche Ziele die Touristen der Zukunft ansteuern, wird von Trendforschern unterschiedlich eingeschätzt. Eine Schweizer Studie zum Beispiel erwartet, dass am Mittelmeer, am Persischen Golf, in China und in Brasilien Hyper-Holiday-Hubs entstehen, die als Erholungszentren mit riesigen Anti-Aging-Kliniken und einem integrierten Flughafen alles komfortabel unter einem Dach bieten. Aber alle Vorhersagen sind nur Skizzen möglicher Entwicklungen. Blicke in die Glaskugel. Hier noch meine kleine Reisevariante. Wir haben bereits alle geografischen Horizonte entdeckt. Die nächste große Reise führt zu uns selbst. Spannung garantiert. Wetten das?
Wie würde die deutsche Kreuzfahrtbranche heute aussehen, wenn in den 90er Jahren nicht ein paar Verrückte auf die Idee gekommen wären, radikal mit den Konventionen zu brechen und einen Cluburlaub auf See zu inszenieren, bei dem das Schiff nur die notwendige Beigabe ist. Jeder weiß, was aus AIDA geworden ist und wie sehr vor allem TUI Cruises von dieser neuen Lust auf Meer profitiert. Wie würde die neue deutsche Ferienhotellerie sich heute präsentieren, wenn es nicht vor Jahren die Arosa-Resorts vorgemacht hätten, wie hochwertig man Urlaub im deutschsprachigen Raum erleben kann, in einem Club ohne Clubcharakter? Und wie würden Menschen mit beschränktem Urlaubsbudget heute Urlaub machen, wenn die Aja-Volkshotels nicht beweisen würden, dass man auch mit 39 Euro pro Nacht und Person hochwertige Zimmer bekommen kann in bester Lage und ohne das muffelige Mobiliar vieler Abzocker in Tourismusorten mit überfüllter Hochsaison? Bei all diesen Beispielen steht ein Mann im Hintergrund, Konsul Horst Rahe. Und für diese besonderen Verdienste um den Tourismus hat die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten den Hamburger Unternehmer mit dem Columbus-Ehrenpreis 2016 ausgezeichnet. Mein Kollege Holger Wetzel traf Horst Rahe kurz vor der Verleihung bei der CMT in Stuttgart in bester Laune und nutzte diese sofort für dieses Reiseradio-Gespräch.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Als Hanseat, ich packe jetzt mal Ihre Geburtsstadt Hannover mit in den hohen Norden, nimmt man ja ungern Preise entgegen. Das wissen wir nicht erst seit Helmut Schmidt. Was verschafft uns die Ehre, dass Sie den VDJ Columbus Ehrenpreis entgegennehmen?
Das ist ein Preis, den ich sozusagen als ehrlichen Preis ansehe, weil es eben von einer Vielzahl von Fachleuten gewählt ist und nicht, dass irgendeine Gruppe, eine Jury bestimmt hat und einfach nach irgendwelchen Dingen vorgeht. Das haben die und die Leute ihn schon bekommen und jetzt ist der in der Reihe und dann der nächste. Es ist aus meiner Sicht einer der wenigen Preise im Tourismus, die sehr objektiv sind.
Hat unsere Mitgliederversammlung lange darüber diskutiert und abgestimmt. Das Besondere an diesem Preis ist ja, dass die VDRJ nicht nur eine Person, sondern auch ein Lebenswerk, ein Oeuvre als Ganzes auszeichnet. Und ja, bei Ihnen kann sich dieses Werk wohl durchaus sehen lassen. AIDA, Arosa, auf dem Wasser, auf dem Land, Aja, die Hotels, das Louis Jakob. Bei aller Unterschiedlichkeit, das ist auf den ersten Blick eine bunte Wundertüte, die so nach Ihrem Gusto zusammengestellt wurde oder ein mit knallhartem Kalkül aufgebautes Imperium?
Also es ist immer wie im Leben. Es ist natürlich zum überwiegenden Teil ein Geschäftsmodell, ein industriell aufgebaute Sache. Aber es sind eben auch Zufälligkeiten dabei. Sie nannten vorhin das Jakob, es gibt das Paradies in der Schweiz und so weiter. Das sind also ja irgendwelche besonderen Perlen, die ein bisschen aus der Art schlagen. Und deswegen ist es eben eine Mischung, ich sage mal 80-90% normales Geschäft, aber so ein klein bisschen ab und zu auch mal aus dem Bauch raus.
Wie kommen Sie an diese Perlen? So zwei Sätze, die laufen Ihnen über den Weg und Sie sagen, ja, das würde mich ansprechen?
Das sind natürlich immer persönliche Geschichten. Die Perle in der Schweiz, die wirtschaftlich gar keine Perle ist, die ist emotional eine Perle, aber wirtschaftlich nicht. Da hat mich meine Frau darum gebeten, dass ich das mache, weil da das Ehepaar, was dieses Haus bewirtschaftete, auf dem Wege war, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil das umgewandelt werden sollte in Eigentumswohnungen. Ja, und das Haus an der Elbchaussee, das Jakob, das hat so ein bisschen damit zu tun, weil ich meine Tochter sehr gerne in Hamburg halten wollte. Und die war mit einem Münchner liiert, den sie auch geheiratet hatte. Und sie war auf dem Weg, nach München zu ziehen.
Das geht ja gar nicht. Nee. Nichts gegen die Münchner Kollegen. Was unterscheidet Ihre Konzepte en Detail von den normalen, in Anführungszeichen, Projekten Ihrer Mitbewerber, die auf dem Markt sind? Zum Beispiel die Arosa Resorts oder jetzt Aja, die neue Marke.
Also ich komme immer vom Markt. Und in der Branche, also die ganze Touristikbranche in Deutschland, ist ja sehr, sehr kleinteilig. Und es sind sehr viele kleine Privatunternehmer, die eben immer sehr stark von eigenen Emotionen ausgehen. So wie ich eben gesagt habe, beim Jakob und Paradies auch. Und das geht meistens nicht gut. Ich bin ja nicht alleine. Ich muss sagen, mein Team, wir alle, sind immer vom Markt gekommen. Ich beschäftige mich persönlich sehr, sehr viel mit gesellschaftlichen Trends. Wo gehen wir hin? Also meine Firmenphilosophie seit einigen Jahren ist, wir werden immer älter, leider im Durchschnitt auch immer ärmer und immer gesundheitsbewusster. Ergo fragt der Markt nach Produkten, die dahin gehen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, man hat es in Deutschland weitestgehend noch nicht verstanden, dass Hotellerie im Bereich Business und Urlaub total unterschiedlich sind. Im Business-Bereich habe ich das notwendige Übel, irgendwo zu schlafen, zu duschen, zu essen. Im Urlaub, da will ich nicht schlafen und essen, da will ich was Ganzheitliches haben. Und diese Differenz, die ist bisher in Deutschland noch nicht erkannt, das beginnt mit der Ausbildung der Mitarbeiter, die werden dann nach Business-Regeln ausgesucht. Und deswegen gibt es eben mit Ausnahme der Kreuzschifffahrt, die das verstanden hat und deswegen läuft die so gut, mit kleinen Randbereichen, mit den Clubs und dann hört das schon auf. Alle anderen machen Hotelprodukte und produzieren keinen Urlaub. Und das ist eben der Erfolg von Arosa oder jetzt noch viel, viel mehr von Aya. Für mich wird Aya was viel, viel entscheidend Größeres als AIDA. Das ist eben Urlaub pur für 80% der Bevölkerung bezahlbar, mit diesen Dingen eben auch gesundheitlich orientiert, mit Entertainment, mit einem Urlaubsgefühl.
Und, also das ist natürlich ein Statement zu sagen, das ist noch revolutionärer als damals AIDA.
Der Markt ist größer.
Und was Aya angeht, eben auch diese modulare Geschichte, modular selbstwachsend. Ich kann aussuchen, was ich möchte, alles kann, nichts muss.
Das ist richtig, wobei wir vom Markt herkommt, auch jetzt wieder die Anforderung haben, dass eben viele, viele Familien sagen, das Zweite ist wunderschön, aber ich will am Anfang des Urlaubs wissen, was ich am Ende zahle. Das heißt, die Frage nach gewissen All-Inclusive-Strukturen müssen wir auch bedienen. Der Markt ist ungefähr 50-50 im Augenblick, aber dieser All-Inclusive-Bereich wächst und wir geben uns eben größte Mühe um die 500 Euro die Woche in einem, wir lassen ja nicht klassifizieren, aber wenn es klassifiziert wäre, zu einem 4-Sterne-Plus-Hotel mit sehr vielen zusätzlichen Dingen, mit Gala-Dinner und weiß ich was allem, das den Menschen anzubieten. Dass eben 80% der Bevölkerung nunmehr nicht irgendetwas haben, was begehrlich ist, aber was für sie nie erreichbar ist. Wir bedienen also 80% der Bevölkerung mit unserem Angebot.
Was kostet die nach dem Louis Jakob? Spontan gebucht, ohne Frühbucherrabatt?
Im Doppelzimmer etwa 250 Euro.
Oh, das ist gar nicht
viel zu billig. Sie zahlen in Manchester, zahlen sie 500. Aber das ist der Hamburger Hotelmarkt, der ist kaputt.
Und ich habe in Manchester nicht diesen wunderbaren Blick. Wir haben mal irgendwann mit Golfern auf der Terrasse gestanden und haben Golfbälle abgeschlagen und haben gesagt, wir wollen die Container auf den Schiffen treffen. Aber wir hatten das ja vorhin schon. Weit vorher sind sie irgendwo ins Wasser gefallen. Würden Sie das heute noch schaffen?
Das kommt aber an, wie nah das Schiff am Ufer vorbeifährt.
Wenn ich mich ein bisschen umhöre und in den einschlägigen Foren lese und stöber, dann finde ich ganz besonders zu Ihren Arosa-Resorts größtenteils sehr positive Kommentare. Menschen berichten tolle Erlebnisse, die sind rundherum zufrieden. Und völlig gleich, ob ich jetzt Sylt, Bazzaro, Travemünde, Kitzbühel angucke. Wann gibt es die Chance, dass noch mehr Gäste noch mehr Resorts besuchen können? Es ist ja seit einigen Jahren im Gespräch, dass es expandiert wird, dass das Projekt, dass das Produkt expandiert. 10 sollten es mittlerweile sein, es sind 4. Wie schätzen Sie da die Zukunft ein?
Also, wie ich vorhin sagte, wir haben uns erstmal mehr darauf konzentriert, auf die 80 Millionen Menschen, die wir mit Aya im deutschsprachigen Markt bedienen. Arosa hat heute ein Marktvolumen, wir haben ja einen ganz klaren Quellmarkt im deutschsprachigen Raum mit etwa 5-6 Millionen Menschen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Arosa, wir haben mittlerweile in der ganzen Branche mit Abstand die höchsten Belegungszahlen und wir haben die höchsten Durchschnittsraten. Wir haben im letzten Jahr im Durchschnitt über 75% Belegung ganzjährig und das an der Ostsee, Nordsee, in den Alpen über alles gerechnet abgeschnitten. Aber Es ist heute sehr schwer, bei den Preisen, die man im deutschsprachigen Raum erzielt, eine Immobilie mit der Qualität und vor allen Dingen mit diesen großen Spas herzustellen, die dann auch bezahlbar ist über die Raten, die man am deutschen Markt bekommt. Ich sage immer, in Frankreich zahlt der Deutsche alles.
Weil er in Frankreich ist und sagt, das ist jetzt Urlaub, das ist andere Luft und das ist einfach so.
Und in Deutschland verhandelt er. Er hat es eben einfach gelernt, diese Schnäppchenmentalität, dass man in Deutschland vom Anzug über das Auto, über alles, was man konsumiert, die Möglichkeit hat zu verhandeln.
Vielleicht sehr wohlhabende Menschen im Kopf und sagen, das Geld, was ich nicht ausgebe, kann ich irgendwie sparen und dann habe ich es irgendwann mal gut im Alter. Sie gehören jetzt auch zu den etwas begüterteren Menschen, die auch sehr fleißig waren, die auch ein bisschen vielleicht gespart haben, Fortun hatten. Meinen Sie nicht, dass wenn die Leute in der Jugend, in der Mitte sparen, dass sie es dann im Alter genießen und umso mehr Geld ausgeben für zum Beispiel schöne Hotelübernachtung?
Heute ist nicht sicher. Wir wissen ja alle, die armen Menschen, die gespart haben und die es an Lebensversicherung gegeben haben oder auf die Kasse gegeben haben oder teilweise auch in Aktien, was daraus geworden ist. Ich würde sagen, im Leben das einzig Beständige ist das Unbeständige. Und deswegen heute schon zu sparen, um sich zu sagen, ich bin sicher und im Alter mache ich Urlaub. Nein, man muss natürlich Vorsorge treffen, das ist ganz klar. Aber den Genuss, den ich heute nicht habe, da habe ich keinerlei Garantie, dass ich den irgendwann mal nachholen kann. Das beginnt mit der Gesundheit, dass ich viele Dinge unter Umständen irgendwann gar nicht mehr machen kann, auch wenn ich das Geld habe. Das beginnt auch, dass ich das Geld vielleicht später gar nicht mehr habe und es besser gewesen wäre, ich hätte jetzt für Urlaub ausgegeben. Das beginnt auch damit, nach der alten Bismarckschen Regel oder Ursprung, Urlaub war mal dafür da, zur Gesunderhaltung und zur Erhaltung der Arbeitskraft. Das heißt, wenn ich im Mittelalter oder Jugend keinen Urlaub mache, habe ich hinterher gesundheitliche Probleme.
Haben Sie gerne viel und ausgiebig Ferien mit der Familie gemacht? Haben Sie es freiwillig gemacht oder hat Ihre Frau gesagt, Horst, jetzt bitte mal, ist Ferien?
Also ich bin, Sie wissen immer, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ich bin das schlechteste Beispiel dafür. Ich habe am Beginn meiner beruflichen Karriere 10 Jahre so gut wie überhaupt keinen Urlaub gemacht. Natürlich wurde ich dann angehalten, Urlaub zu machen. Ich habe auch gerne Urlaub gemacht, aber Urlaub war zugleich auch immer, früher gab es ja noch keine Handy, da liefen dann die Boys, die Bellboys am Strand mit großen Schildern lang, Herr Rahr, bitte ans Telefon. Und so ging das den ganzen Tag. Also ich bin nicht ein gutes Beispiel für das, was ich gerade vorhin gesagt habe.
Führt zur nächsten Frage. Sie haben sehr viele Sachen angestoßen. Sie haben der Kreuzfahrt sozusagen, der klassischen Kreuzfahrt, den da ausgemacht. Sie haben Ideen entwickelt, Konzepte entwickelt und vor allem nach diesem Motto, jeder Schuss ein Treffer. Es gibt im Grunde genommen nichts Wirkliches, was Sie angefasst haben, was richtig in die Hose gegangen ist. Warum lehnt sich dann ein Horst Rahr jetzt nicht zurück und sagt, ich habe viele schöne Hotels, ich habe Resorts, ich habe ein bisschen Besitzung in Europa, ich habe eine tolle Familie. Warum genießen Sie jetzt nicht die Früchte Ihres Erfolges?
Unternehmer sein ist ein Zustand und den kann man nicht abstellen. Das ist der, ein Unternehmer kann auch nicht weglaufen. Und entweder man hat es oder man hat es nicht. Man hat eben diesen Drang, immer was zu machen oder man hat ihn nicht. Und das kann man nicht abstellen. Und ich glaube, es wäre auch sehr ungesund, wenn ich jetzt irgendwo nur noch Golf spielen würde oder morgens um Staubsauger rumtanzen würde oder ähnliche Dinge machen würde. Das will meine Frau auch nicht.
Ist so ein bisschen wie bei Papa Ante Portas, wo Herr Lohse nach Hause kommt und sagt, jetzt kann ich mich völlig und ganz nur um dich kümmern. Sie haben gesagt, Unternehmer zu sein ist ein Zustand. Das ist die eine Sache. Jetzt kann ich aber Unternehmer sein und meine ganzen Unternehmungen im Blick haben. Ich kann aber auch immer noch im Alter, Sie sind wenn ich das sagen darf, in den 70ern. Die Franzosen nennen das Troisième Âge, im dritten Lebensabschnitt. Sie sind ja nicht nur Unternehmer, sie treiben ja immer noch Dinge an, sie haben ja immer noch Ideen. Was ist ihr Nukleus? Wo kommt das her?
Aus dem Bauch. Nein, irgendwo, so bin ich halt. Ich bin unheimlich neugierig. Mich interessiert die Welt unheimlich. Mich interessiert, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich setze mich unglaublich viel mit gesellschaftlichen Prozessen auseinander. Ich sitze manchmal auf irgendeiner meiner wunderbaren Terrassen, die ich überall habe, nur eine Stunde und denke einfach nur mal, wo kann was hingehen? Wo kann dieses Tal, wo kann diese Welt hingehen und so weiter? Ich bin jetzt gerade an einem ganz artfremden Konzept wieder, einem Tal in der Schweiz, was du wirst, wie wenig Chancen habe, bin ich mit Microsoft dran, das eine Art europäisches Silicon Valley zu entwickeln. Und das sind eben Dinge, dass man da sitzt, dem Tal geht schlecht und überlegt, nicht nur alleine, auch mit dem einen oder anderen spricht, wozu eignet sich ein solches Tal? Das ist für mich eines der schönsten Täler der Welt. Die meisten Blumen gibt es da, die meiste Sonne, da gibt es einen Kaltgeysir, da ist die Welt total in Ordnung. Aber es sind keine Touristen da. So, und die Menschen, das ganze Tal ist auf Touristen aufgebaut, den Menschen geht es schlecht. Ergo muss man sich neu erfinden. Und das war eben meine Aufgabe bei der deutschen Seereederei. Ich habe ja eine der größten Privatisierungen gemacht und ich musste diese deutsche Seereederei, als ich dahin kam, gab es ja nichts mehr. Es waren alte Schiffe, die hatten kein Hinterland mehr und so weiter. Ich habe die innerhalb von 20 Jahren jetzt viermal neu erfunden.
Sie denken also nicht ans Kürzertreten. Wenn Sie wissen, dass Sie nie kürzer treten werden, dass Sie glücklich, zufrieden und das auch als Gesundimpuls brauchen, dann können Sie auch alles alleine machen. Natürlich brauchen Sie Partner, aber Sie brauchen keinen Macher an Ihrer Seite. Jetzt erinnert sich ja die Branche an die großen Erwartungen, die sie hatte, als sie vor einiger Zeit Richard Vogel gebeten haben, sie zu begleiten. Und nach einem knappen Jahr haben sie gesagt, jetzt geht jeder wieder seine eigenen Wege. Kann es nur einen Macher geben bei Ihnen? Wie ist das gekommen? Ich meine, Richard Vogel ist ja ein ähnlich umtriebiger und quirliger und innovativer Geist wie Sie. Ausdenken, durchrechnen, machen, fertig. Ist da kein Platz für zwei?
Das ist sicherlich eins der Argumente, dass man, ich habe ja auch den Beginn der deutschen Seereederei mit meinem Partner aus der Schifffahrtsbranche, Nikolaus Schüß, gemacht. Und da sind eben auch zwei Unternehmertypen aufeinander gestoßen. Und das geht eben, einer muss 51% am Schluss haben, ne? Und das ist sicherlich einer der Punkte. Und da hat meine Tochter also auch sehr drunter gelitten. Ich bin nun einfach dominant, ich kann es nie abstellen.
Ach so, nicht unter Richard Vogel, unter Ihnen?
Unter mir, ja. Ich wollte ja früher auch mal ins Unternehmen nehmen und so weiter. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Mit Richard Vogel, es passte einfach nicht. Es gab viele Punkte, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Zugänge, auch unterschiedliche, ja, Arbeitseinsätze und so weiter und so weiter. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen arbeitsamer. Und das hat einfach nicht gepasst. Und dann soll man eben sich auch versuchen, den Anstand zu trennen.
Wie Hanseaten das eben so machen?
Ja, also ich sage immer, die Hanseaten, das ist ein Etikett. Das haben die unheimlich gut hingekriegt, indem sie sich ein Jacket mit Goldknöpfen angezogen haben. Also die sind genauso wie die Stuttgarter und die Münchner und so weiter. Das ist überhaupt kein Unterschied. Einen Blazer angezogen haben sollte.
Den Blazer. Wobei, Sie sind, das ist dunkelblau mit hellem Nadelstreifen?
Ein bisschen rötlich ist das sowas.
Oder so? Also der Streifen, nicht der Anzug. Der Hörer sieht es ja nicht. Wenn Sie heute Abend wieder in Hamburg angekommen sind, wie sieht Ihr Abendprogramm aus? Wo findet die Muße statt?
Die findet zu Hause statt. Ganz wie jeder normale Mensch, der morgens kurz vor 6 oder 5:30 aufgestanden ist, geflogen ist und dann nach Hause kommt und dann in meinem Alter, der setzt sich aufs Sofa. Liest vielleicht ein bisschen Zeitung, spricht ein bisschen, isst eine Kleinigkeit, wahrscheinlich gar nicht essen, ist viel gesünder und dann irgendwann ins Bett gehen. Also nichts Großes.
Das war quasi auch schon die 200. Sendung Ihres Reiseradios. Jetzt gibt es eine ganz kurze Pause. Ich fliege diese Woche mit der Tour nach Sri Lanka, aber nach der Rückkehr wartet dann gleich die Produktion der Nummer 201 mit sicher wieder spannenden Gesprächen. Danke für Ihr Zuhören, wo und wann auch immer Sie diese Sendung eingeschaltet haben.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!